Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Sportsfreunde und Freundinnen, es ist wieder soweit. Eine weitere Gruselfolge diesmal, weil wir sind kurz vor Halloween. Hot Seats and Cold Brews. Und ich habe auch den gruseligsten Gesprächspartner in der Leitung. Tobi, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Ja, schade, hätte ich doch das Intro gemacht. Sowas Ähnliches hätte ich nämlich für dich auch gehabt.
Schön, ne?
Ja, ich dachte Halloween-Folge, weil wir nehmen das erste Mal mit Video auf.
Ja, ganz genau. Hätte sich ja schon mal kämmen können, alter Schwede. Und warum hast du eigentlich nichts an?
Ich mag das ja so. Genau, ich brauche beim Podcast brauche ich immer ein bisschen meinen Freiraum. Und deshalb mache ich das immer nackt.
Und wenn du nackt bist, brauchst du extrem viel Freiraum. Ich kenne das ja.
Ich glaube, weil ich das immer nackt gemacht habe, ich glaube, das ist auch der Grund, was Jasper irgendwann so verschüchtert hat, dass wir das aufgehört haben.
Als es dann zum Thema Video ging, da war er raus.
Genau.
Ja, okay. Also wir sind echt schon keine zwei Minuten zu Gange und schon richtig gruselig.
Auf alle Fälle. Ja, schön, ey. Ja. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, ich liebe diese Zeit im Jahr, wo ich quasi in meinem Camper podcaste. Und die Heizung ist an. Ich liebe es ja, wenn im Camper die Heizung an ist und man hier so aus den Fenstern rausguckt, aber hier drin ist so richtig schön muckelig warm. Das ist schon schön. Wobei mir heute so ein bisschen flau im Magen ist, muss ich sagen. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir beide zusammen podcasten. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass der Kaffee, den ich gerade getrunken habe, nachdem ich den halb aufgetrunken hatte, meinte Nadine, du, ich habe jetzt mal einen Kaffee genippt. Ich glaube, die Milch ist schlecht. Und da war der aber schon halb in mich reingeschüttet. Also von daher ein bisschen flaues Gefühl. Aber das soll dieser vollgepackten Abenteuer- und Action-Folge von uns hier keinen Abbruch tun, würde ich sagen.
Nee, und da wir ja kein Videoformat machen, kannst du auch zwischendurch in den Eimer kotzen, machst du vorher das Mikro raus.
Genau.
Ist auch kein Problem. Und außerdem, so saure Milch soll gar nicht ungesund sein, ne? Schmeckt scheiße, aber ich glaube, da sind linksdrehende super Biokulturen drin.
Okay, das ist wohl eher so in deinem Kulturkreis.
Ja, richtig. Und zum Thema Camping, also Heizung finde ich auch geil, aber wenn so eine Gasheizung leer geht, das passiert ja grundsätzlich nachts, ne? Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn man pennt? Immer dann geht die leer.
Ja. Und dann wird's
das nervt so hardcore.
Dann wird es relativ schnell relativ zopfig, ja. Das ist mir ja letztes Jahr so gegangen, als ich hier vom Rennradtraining aus Gran Canaria wiedergekommen bin. Ich war eh schon angeschlagen. Und dann wollte ich nicht ins Haus gehen, um alle irgendwie um 3 Uhr nachts zu wecken, habe mich in meinen Camper gelegt und es hat ungefähr 2 Minuten gedauert, Heizung aus. Hi, habe ich gefroren bei minus 10 Grad.
Ja, ich bin ja, weiß nicht, jetzt schon 2-3 Jahre her zum Skifahren mit dem Camper und da hatten wir noch unseren alten Camper, der hatte eine Diesel-Standheizung, der hatte gar keine Gasheizung und eigentlich ja ein geiles Ding, wenn der Tank voll ist, dann ist der voll, du siehst vor allem auch, wie voll der ist, anders wie bei einer Gasflasche. Und wir waren auf der Anreise, ich war nur mit den Kindern in Skiurlaub, richtig kalt und dann haben wir hinterm Brenner, haben wir übernachtet und mitten in der Nacht ging die scheiß Heizung aus. Und ich wach auf, im Camper schon so -3 Grad, die Kids waren Gott sei Dank noch am Pennen und ich so, fuck, was machst du denn jetzt? Und dann bist du so schlaftrunken, halb erfroren, hing ich da vor diesem Heizungspanel und hab geguckt, Sicherung rein, raus, keine Ahnung. Am Ende war es so, dass die Heizung, die zieht relativ viel Strom gleichzeitig, weil der Lüfter irgendwie, der war schon so alt und schwergängig, keine Ahnung. Deswegen ging halt nachts die Heizung aus, wusste ich aber nicht. Und dann habe ich dann tatsächlich nachts den Motor anmachen müssen, damit wir da nicht erfrieren. Aber dann irgendwann waren wir am Campingplatz und dann hast du Landstrom, dann ist alles gut. Aber das kurzer Sidekick zum Thema Standheizung, Diesel ist auch nicht immer das Geilste.
Ja, also das ist wirklich... Ja. Da gibt's schon so das eine oder andere, den ein oder anderen Aha-Oho-Moment, wenn man da mit dem Camper unterwegs ist, definitiv. Genau. Ja, du warst ja jetzt gerade auch unterwegs und ihr wart auch mit dem Camper jetzt in Italien, oder?
Ja, also nicht nur in Italien. Wir sind, und das eigentlich wollte ich dir eh erzählen, da müssen wir zwei nämlich nochmal hin. Ist eine etwas längere Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du dir Zeit genommen hast.
Ich habe Zeit, ist gar kein Problem.
Ja, kannst ja auch nochmal frischen Kaffee machen in der Zwischenzeit.
Ja.
oder es wahrscheinlich reicht sogar zum Milch holen. nee, wir waren, oder ja, ich muss ein bisschen ausholen. Letztes Jahr irgendwann erreichte mich eine Nachricht über das Kontaktformular meiner Webseite. Ja, meistens ist das dann irgendwie Chantal, die mir ihre Nacktfotos schicken möchte.
Ja.
Oder oft ist es auch der Prinz aus Zamunda, der 4 Milliarden Euro verstecken muss vor der Regierung. Und wenn ich ihm helfe, würde er mir 2 Milliarden abgeben. Ja. Hat beides aber nie geklappt, leider. Deswegen bin ich immer misstrauisch, wenn mir einer über die Webseite schreibt. Aber diesmal war es Michael aus Italien, der im Mountainbike-Magazin und im Gravel-Magazin Reisestories von mir gesehen hatte. Unter anderem auch die, die wir damals in Belgien gemacht haben, mit dem Gravel-Bike. Mhm. Und der fand das so geil und cool und meinte ja, ob wir nicht auch mal zu ihm kommen wollen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, so ein ganz kleines Kaff in der Emilia Romana. Das sagt vielen schon wieder wahrscheinlich nichts. Das ist so, sagt dir das was?
Ja, natürlich, natürlich sagt mir das was. Das ist quasi so das kulinarische Herz des Nordens von Italien.
Ja, er ist ja fast schon Mitte, ne? Egal. Und das ist so bei Rimini jetzt, für die, die gar nicht wissen, wo das sein soll. Also von Rimini landeinwärts, ich sag mal der östlichste Rand, wo die Toskana am Osten endet, da beginnt die Emilia Romana. Und der schrieb halt, er hat ein Hotel irgendwie und fände er geil, wenn wir aus der Region mal was machen, weil da ist seiner Meinung nach underrated. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht, ne? Dann habe ich mit der Redaktion gesprochen, ob die das geil finden aus der Region, weil da gibt's wirklich nicht so viel. Und alle waren sich der Meinung, kann man mal machen. Und Michael, wie gesagt, der hat ein Hotel, hat gesagt, er lädt uns ein. Und habe ich gesagt, ich verbinde das mit dem Urlaub, habe ich ihm gesagt, weil es schon viel Fahrerei irgendwie. Und habe ihm dann aber explizit gesagt, was ich brauche, ne? Dass wir 2 Tage Fotos machen müssen. Ich bräuchte halt Models vor Ort, damit wir das Ganze bebildern können, die dann den ganzen Tag dabei sind mit aktuellen Fahrrädern. Die müssen auch aktuelle Bekleidung haben, die müssen auch Zeit haben, die müssen die Spots kennen, dies, das, Ananas. Sonst wird es halt nicht funktionieren, ne?
Ja.
Und er sagt, ja, alles kein Problem, er ist top vernetzt da und läuft. Und da hatte er mir auch einen Link geschickt zu so einem Flybike-Tourenanbieter. Ich habe aber ehrlich gesagt mich ein bisschen zu sehr auf ihn verlassen, was schon wieder so, also eigentlich habe ich das schon 100 Mal gelernt, ne? Wer sich auf andere verlässt, ist verlassen.
Also wenn jemand sagt, nee, ist kein Problem, ich bin ja super vernetzt, es geht alles klar, das ist eigentlich normalerweise der erste Moment, wo Alarmglocken schellen müssen.
Ja, eigentlich hätten wir schon ein paar schellen müssen, egal, auf jeden Fall sind wir da hingefahren und ich merkte schon, boah, das Wetter kippt, also erstmal kamen wir an, mega schöne Region, alter Schwede, da müssen wir also unbedingt nochmal hin, das Hotel auch voll cozy, ist so ein Aussteiger, will ich mal sagen, der ist vor Jahrzehnten nach Italien gegangen und hat sich dann so hochgekauft quasi, er hat sich also so ein ganz kleines Haus gekauft, dann ein bisschen größeres und immer wieder mit Gewinn verkauft und so und mittlerweile hat er da ein echt cooles Hotel mit Tennisplatz, mit Pool, also alles, was du so haben willst, sogar ein paar Stellplätze für Camper. Richtig, richtig geil. Aber er hat halt 90% Motorradkundschaft, weil man da wohl auch sehr gut Motorrad fahren kann in der Region. Halt wenig Autoverkehr, viele coole Straßen. Und er dachte, ach, wir machen mal was für Biker. Und gar nicht aus der wirtschaftlichen Not heraus, einfach weil der Bock hat, ne? Ja. Naja, und wir kamen dann an. Ich habe so gesehen, ey, wir haben noch 2 Tage gutes Wetter. Dann kommt hier so eine richtige Unwetterfront. Und er war schon total tiefenentspannt, meinte, nein, hier ist immer gutes Wetter. Mach dir mal keinen Stress. Und die Jungs, mit denen wir da verabredet sind, die haben erst Montag Zeit. Und Montag war schon so der erste Tag, wo es so ein bisschen kippen sollte. Und ich so, oh, also es war, wir hatten jetzt Freitag. Und ich so, ich weiß nicht, Montag ein bisschen spät. Ja, er gucken, ob er die früher kriegt. Hat er dann nicht geschafft. Waren wir also erst Montag früh bei denen dann im Büro. Das war nämlich so eine Bike-Station. Die war aber schon ziemlich basic und die Räder, die da rumstanden, waren auch alle so 80s. Da wurde ich schon so ein bisschen misstrauisch. Boah, und dann die beiden Typen waren auch so richtig durch und durch Italiener. Also den hast du jetzt null angesehen, dass die irgendwie Biker sind. Ja, da, ich meine, die Biker haben ja auch so einen Bekleidungscode, sag ich mal. Man hat mal eine Fox-Kappe auf oder ein SRAM-T-Shirt oder irgendwas. THP-Socken, you know. Die hatten gar nichts derweil und ja, dann habe ich denen nochmal in halb Italienisch, Deutsch und mit Michael zusammen erklärt, was ich brauche. Die alles, ja, kein Problem. Sie hätten dann ab Dienstagnachmittag Zeit. Das ist auch scheiße. haben mir dann aber vorsichtshalber schon mal eine Tour auf Komoot geschickt, die ich fahren soll, damit ich mal so weiß, was da los ist. Ich bin vorher Gott sei Dank selber schon Touren gefahren, habe richtig geile Sachen gefunden, auch so ein Download-Track, wo die schon italienische Meisterschaft drauf gefahren sind, also in der Region geht was.
Ja.
Dann bin ich deren Track gefahren und ich schwöre dir, es waren 99% Asphalt und Schotter. Also nicht so, was der Mountainbiker von Welt jetzt sucht. Naja, und dann nahm das Unheil halt seinen Lauf. Dann haben wir uns übernächsten Tag mit denen getroffen zum Fotos machen. Es war komplett neblig, ja. Es fing schon so an zu nieseln. Wir standen in so einem Wäldchen, dann kamen die da mit ihrem Auto angefahren. Hatten irgendwie, ich hatte verstanden, die hätten so ein Pickup mit Trailer, wo du Räder draufhängen kannst, damit wir zwischendurch nochmal shutteln können. Es kam ein kleiner Kombi mit Heckträger. Zwei relativ alte E-Bikes hingen da drauf und dann stiegen die beiden Typen auf, der eine in Spandex,
ja,
mit so Laufturnschüchen, der andere auch so Spandex-mäßig und dann hatte er nicht mal ein Helm dabei. Also er hatte nicht mal einen dabei.
Das ist geil, ja.
Und dann habe ich gesagt, Jungs, also ich glaube, die Mission, die brechen wir jetzt ab. Ich habe es komplett auf Wetter geschoben. Ich habe gesagt, wir können heute eh nichts machen wegen Wetter. Jetzt zeigt mir einfach nochmal ein paar Trails und so und dann machen wir das ein andermal. Und dann sind wir da Trails gefahren, die waren auch nicht geil. Also das war einfach, die beiden waren einfach die falschen Ansprechpartner. Das war leider echt komplett der Griff ins Klo. Die machen halt mehr so touristische Ausfahrten, ja. Und dann mich abends zu Michael, hab dem das erzählt, hab gesagt, ey, Michael, sorry, weil der hat uns ja auch eingeladen in sein Hotel. Ne? Wir waren jetzt schon 4 Tage oder 3 Tage mit der kompletten Family voll.
Ihr habt schon das Buffet leer gefressen und
Buffet leer gefressen, abends immer schön getrunken und alles. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste ja, wir werden keine Story mitbringen. Ne? Aber Michael kriegt da auch ein schlechtes Gewissen, nämlich, dass er mir jetzt die falschen Leute angebracht hatte. Und er so, ja, dann bleibt wenigstens noch und genießt das hier. Und naja, ja, Ende vom Lied war, er hat dann noch rumtelefoniert, hat dann einen richtig coolen Typen noch ausfindig gemacht, den habe ich dann auch auf Instagram erstmal gestalkt, nicht, dass ich in die nächste Falle tappe.
Ja.
Und also der fährt auch Enduro-Rennen und also so ein richtiger Mountainbiker mit Herz und Seele und mit dem war ich dann auch nochmal einen Tag fahren, haben natürlich auch keine Bilder gemacht, weil das Wetter schon scheiße war, aber der hatte dann echt coole Strecken, landschaftlich so geil. Also richtig Spaß gemacht und also Michael und ich und alle sind uns einig, da müssen wir nochmal hin und da habe ich gedacht, Tobi, das machen wir, oder?
Alles klar, da bin ich
überfall dich jetzt.
Da bin ich auf alle Fälle dabei. Wie war das Essen im Hotel?
Ja, mega. Der hat nämlich, ich habe gedacht so, ey, als Deutscher hier ein Hotel mit Gastro aufmachen ist ein bisschen schwierig oder so. Und er sagt dann, nee, war eigentlich gar nicht schwierig, weil in der Region gibt's halt nicht so ultra viel. Und ja, dann hat er als so Special, sag ich mal, hat der Pizzen, die sind ungefähr doppelt so groß wie der Teller, aber ganz dünn und die werden mit Schere serviert. Das heißt, du sitzt mit der Schere am Tisch und zerschneidest deine Pizza. Das ist schon sehr geil und das kommt auch in der Region unheimlich gut an. Also wenn du da abends hinkommst, die Bude ist immer voll, fast immer Locals aus den umliegenden Ortschaften und alle hauen sich da die Pizza rein. Aber der hat auch so gute Gerichte. Also,
okay, ja, dann bin ich am Start. Dann
kann ich, ja, bist aber, am Start auf jeden Fall.
Aber das ist so geil, ne? Also wahrscheinlich war das Freeride-Angebot oder das Enduro-Angebot des einen Italieners die Schuhe.
Ja.
Also, dass er halt einfach seine Carbon-Schläppchen zu Hause gelassen hat. Und ja, der hat gedacht, ja, also ich habe mich jetzt hier auf alle Fälle voll vorbereitet. Ich bin equipped. Los geht's. Zeig mir die Drops. Und der andere, der hat halt, ja, das ist schon so krass, ne, dass es immer noch so viele Leute gibt, die einfach ohne Helm fahren. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was hast du gemacht? Also bist du dann wirklich mit denen Rad gefahren?
Ja, ich bin mit denen gefahren, weil ich meine, er fährt immer ohne Helm, soll er machen, was er will. Und letztendlich, mir ging es dann noch darum, die letzten 2 Tage die Region kennenzulernen, also auch die Trails, um zu wissen, ob da überhaupt was geht. Weil die hatten auf ihrer Webseite eigentlich nur Schotterstraßen im Angebot.
Ja.
Ja, weil die machen mehr so touristische Ausfahrten. Da gibt es ja unheimlich viel zu sehen. Du kannst nach San Remo fahren oder nach San Leo, sehr spannender Ort. Der war nämlich mal ein Jahr lang die Hauptstadt Italiens. Okay. Finde ich
ein Jahr lang.
Funfact. Ja, 1 oder 2 Jahre lang, im 8. Jahrhundert, die historischen Hintergründe habe ich noch nicht recherchiert, aber das finde ich schon cool, dass die 2 Jahre lang so ein Mini-Dorf auf dem Felsen als Hauptstadt hatten.
Geil.
Und das haben die halt gemacht. Die machen halt Ausfahrten mit Touris. Die machten das auch nebenher zu ihrem eigentlichen Beruf. Der eine hatte eine Autovermietung und der andere war Physiotherapeut. Also, ja. Und letztendlich ist jetzt auch nicht irgendwie vergleichbar mit, weiß nicht, Finale oder so. Ist jetzt nicht, dass da ein Trail neben dem anderen ist. Du musst da schon ein bisschen nachsuchen. Es gibt Trails, sind aber dann teilweise Wanderwege, auch ein bisschen verblockter, so ein bisschen Gardasee-Style mal. Dann liegt unheimlich viel Laub rum. Manche Trails, die in Karten eingezeichnet sind, existieren dann gar nicht mehr, weil sie keiner fährt und keiner geht. Da ist halt touristisch echt wenig los. Und das, finde ich, macht es gerade spannend für so Leute wie uns, die auch gern mal was erforschen und entdecken. Ne? Also nicht jeder hat Bock auf den Trubel in Saalbach oder Finale oder Leogang oder so. Ne?
Manche ich wollte gerade sagen, also nach Slowenien, wo ja tendenziell eher mehr los war, wäre auch das mal eine schöne Sache, wo weniger los ist. Ja, also klingt super. Also, und ich finde es schon spannend, ne? Es gibt halt einfach immer noch so diese kleinen ja, diese kleinen Juwele, die man halt einfach nur finden muss, ne? Also so wie ja quasi Mountainbiken vor vielen Jahren einfach überall war, dass es keine eingezeichneten Wege so richtig gab. Da gab es noch kein Komoot, kein Trailfox. Man hat halt einfach irgendwie geguckt, man ist hingefahren und hat geschaut, was gibt's denn da, hat sich noch Karten gekauft. Und so, ja, mehr oder weniger gibt es halt immer noch. Und das finde ich halt cool. Also mir macht das halt, genau, echt richtig, richtig Spaß. Ja, habe ich Bock drauf.
Voll gut.
Da mal hinzufahren.
Du hattest ja auch kürzlich den Maxi Dickauf im Podcast und der sagt ja eigentlich dasselbe, ne? Also die Leute sind immer, fahren immer an dieselben Stellen, aber es gibt halt echt so viel. Und ja, das ist so eine Region, gerade wenn man so nicht nur Trails ballern will, sondern sagt, ich möchte auch ein bisschen touristisch was sehen, da gibt es so viele schöne malerische Orte und also endgeil, mich hat's wirklich voll geflasht und wenn man die Schnauze voll hat, dann fährt man halt in die Toskana rüber. Was wir dann übrigens auch gemacht haben, weil das Wetter wurde ja dann schlecht, haben wir gesagt, ey, fahren wir einfach in die Toskana. Da ist nämlich noch schlechter. Das ist so krass, ey. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es zog ja übelste Unwetter über Italien, also Finale ist ja komplett abgesoffen.
Jetzt habe ich gesehen, ja.
Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit sie Trails wieder aufbauen können. Da ist richtig, richtig viel kaputt gegangen. Wir sind in der Toskana, haben gedacht, vielleicht ja so nah am Meer Richtung Punta Ala haben wir vielleicht Glück und so und sind dann da nachts oder spätabends angekommen, Campingplatz hatte schon zu, haben uns auf so einen Schotterplatz gestellt zum Übernachten, der war neben so einem Solarfeld, da hatte so ein Bauer also Solarfelder aufgestellt und die sind ja in Italien, ist nämlich Pflicht, dass die nachts beleuchtet sind. Frag mich nicht warum. Wir hatten auf jeden Fall herrlichen Blick auf dieses Solarfeld.
Naja, Strom haben sie ja. Oder vielleicht, vielleicht beleuchten die, damit auch in der Nacht da Licht drauf fällt und die Strom produzieren können.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ging dann nachts ein Gewitter ab, ey, sondergleichen. Ich habe sowas lange nicht erlebt, vielleicht auch noch nie. Es hat so geprasselt, der Platz um uns rum, der soff so langsam ab. So, erst stand da so 2 Zentimeter Wasser drauf, dann 3, dann 4, dann 5. Und ich dachte schon, ey, kacke, gleich haben wir hier ein Boot, keinen Camper. Und dann kam Wind ohne Ende, dann schlugen links und rechts neben uns die Blitze ein. Ist jetzt kein Witz.
Boah, fuck.
Ja, die Kids hatten schon richtig Schiss. Und also Maria und ich fanden es auch nicht spannend, aber wir haben uns natürlich nichts anmerken lassen, damit die Kids nicht ganz nervös werden. Und dann ging ein Wind und dann hat es neben uns die Solarpanels teilweise abgerissen, die flogen durch die Luft. Und ich so, ey, wenn man jetzt hier gleich eins im Camper steckt, dann hört der Spaß aber auf. Aber letztendlich wusste ich auch nicht, wo wir hin sollen. Also es war ja rundherum dasselbe Wetter und wir standen eigentlich ganz gut. So nicht direkt unter Bäumen, sondern so etwas weiter weg. Also wir hatten so Blitzableiter um uns rum, waren selber nicht der Hauptblitzableiter. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz cool hier. Sind wir dann auch stehen geblieben. Am nächsten Tag hatte es sich ein bisschen beruhigt. Dann sind wir einmal vorne an den Strand, haben so ein bisschen da mal dem Meer Hallo gesagt. Aber es war insgesamt recht ungemütlich. Dann haben wir gesagt, haben wir auf die Wetterkarte geguckt, haben gesagt, wo fahren wir jetzt hin? Und wir sind ja im Herbst sehr, sehr oft bisher in Südfrankreich gewesen, in der Nähe von Saint-Tropez, ist auch ein geiler Campingplatz.
Das ist da, wo eure Yacht liegt auch, oder?
Neben der, ja genau, direkt da im Yachthafen, neben unserer Villa, richtig. Ja, ja, habe ich ja ein Foto auch gepostet von meiner neuen Yacht, weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Und da sind wir dann halt hingefahren, haben gedacht, gut, sind zwar 6 Stunden bis darüber, aber das machen wir jetzt, weil letztendlich wollen wir gutes Wetter haben. Aus den 6 Stunden sind dann eher so 10 geworden, weil wir kamen aus Italien gar nicht weg. Da, wo wir waren, da waren einfach mal alles abgesoffen. Wir sind auf die Autobahn und keine 500 Meter hat uns die Polizei wieder runtergeleitet, weil die Autobahn war abgesoffen. Dann haben wir gesagt, ja, fahren wir ein bisschen Landstraße, nehmen wir die nächste Brücke. Ja, die war auch abgesoffen. Dann haben wir gesagt, ja, fahren wir ein bisschen Landstraße, nehmen wir die übernächste Brücke. Die war auch abgesoffen. Wir haben dann original, sind wir 50 Kilometer ins Landesinnere, bis wir irgendwann mal eine Brücke gefunden haben, um über diesen Fluss zu kommen, der einfach alles überschwemmt hatte. Also es war schon echt wild. Und wer jetzt noch sagt, Klimawandel gibt's nicht, also doch, gibt's. Es hat so viel geregnet, ey, ist unfassbar, unfassbar.
Krass, ey. Ja, aber die Brücken waren dann einfach überschwemmt oder waren die weg oder was war da?
Also Autobahn, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, aber also im Landesinnere waren 2 definitiv weg. Und einige waren, also weil der Fluss war einfach komplett über die Ufer und dann nimmt der auch alles mit, so an Bäumen und wenn sich sowas vor einer Brücke dann verhakt, dann ist so eine Brücke auch relativ ruckzuck weg, ne, wenn dann so ein kleiner Staudamm entsteht und so. Und viele Straßen waren auch einfach gesperrt, also überall stand Polizei und hatte die Straßen gesperrt. Ich weiß nicht warum, aber ohne Grund werden sie es nicht gemacht haben, vermute ich, ne?
Ja, krass. Ja, es wird mehr mit diesen Unwettern, das ist schon crazy, ne?
Ja, absolut. Absolut Wahnsinn. Und auch in Südfrankreich, ich meine, wir hatten dann coole Tage da, aber sind dann auch 3 Tage früher nach Hause gefahren, weil dann auch da irgendwann schlechtes Wetter ankam. Also ich will mich nicht beschweren, das ist ja immer noch auf hohem Niveau. Wir hatten den Luxus, dass wir vor dem schlechten Wetter immer irgendwie fliehen konnten. Aber normal ist es ja irgendwie nicht, ne? Wenn du überlegst, früher hat es einfach immer stabil sonniges Wetter da unten. Und, ja, und das sagen ja auch Leute, die da unten leben und das erleben, dass es nicht normal ist, was abgeht.
Ist schon crazy, ey.
Ja, wir hatten ja kurz vorher mal gesprochen, bevor wir los sind. Und ich weiß gar nicht, entweder habe ich nicht aufgepasst oder du hast es mir nicht erzählt. Wart ihr auch unterwegs im Herbst? Weil du hattest mal drüber nachgedacht, uns hinterher zu fahren oder ihr. Mhm. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ihr gemacht habt. Klär mich mal auf.
Nee, ich war tatsächlich mehr oder weniger zu Hause, beziehungsweise haben wir keinen wirklichen Urlaub gemacht, sondern ich hatte da noch so viele Sachen zu tun, die irgendwie so reingekommen sind, die noch gefilmt oder fotografiert werden mussten und. Dann war ja noch das Bock auf Ballern-Event. Das heißt, ich bin zu Hause geblieben und hab hier verschiedene Sachen gemacht. Wir waren zum Beispiel, das war echt mega cool. Und zwar habe ich noch einen kleinen Teil von einer Werbekampagne gefilmt.
Und, du hast gefilmt?
Ich habe nicht selber gefilmt, sondern ich wurde gefilmt. Aber,
ich wollte sagen, was für ein Satz für eine Werbung sein, wenn du filmst.
Nebenberuflich mache ich ja viel so die Porsche-Ads.
Ja, ah ja, genau.
Selber. Also ich mache das mit dem Handy. Ich bin halt so zum, als wir aus Slowenien zurückgefahren sind, hat mein Telefon geklingelt und jemand war dran und meinte so, ja, hier, wir machen die Werbung für Deutsche Dienstrat und wir müssen uns dann und dann in Österreich treffen. Und dann wurde es tatsächlich irgendwie so ein-, zweimal verschoben nach hinten, weil wir auch einfach Probleme mit dem Wetter hatten. Und dann war eigentlich so klar, okay, das ist halt irgendwie von Freitag auf Samstag, da filmen wir auf alle Fälle, also habe ich ein Hotel gebucht und habe dann wieder gemerkt, okay, krass, das ist hier voll die Herbstferienzeit. Hier ist halt einfach alles so unfassbar teuer, ne? Habe ich so das günstigste Hotel gebucht, was es da gab, was immerhin 130 Euro gekostet hat, was ich schon krass fand. Und wirklich so 3 Minuten, nachdem ich dieses Zimmer gebucht hatte, kam die Nachricht, ne, wir verschieben noch um den Tag. Also, oh ja, ich konnte das Hotel aber nicht mehr absagen. Okay, ja, naja, gut. Dann war das halt irgendwie so und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also schlafe ich einfach im Auto und zwar im Defender. Weil ich musste mit dem Defender runterfahren, der war Teil dieses Videos und hab dann gedacht, ja, es wird ja da in der Nähe vom Blindsee-Trail, da am Fernpass, da wird man ja irgendwo pennen können. Ich habe vorher schon irgendwie so gegoogelt, wo man denn schlafen kann und dann habe ich so einen Campingplatz gefunden, der hat irgendwie so 7 Plätze, wo man halt über Nacht stehen kann. Okay, dann bin ich da irgendwie abends irgendwann hingefahren, so dass ich halt nachts da angekommen bin und merk so, okay, cool. Von diesen 7 Plätzen, die da sind, sind 8 belegt. Und dahinter war einfach ein Riesenparkplatz, wo aber einfach Nachtparkverbot war. Also das heißt, ich hatte da einfach keine Chance mehr, mich irgendwo hinzustellen. Und war dann schon, es war halt irgendwie so 22.30 Uhr oder so. Und war echt schon so ein kleines bisschen genervt. Und bin dann so durch den Ort gefahren und habe wirklich so alles abgeklappert. Und die sind echt hergegangen und haben nicht gesagt, man darf hier nicht campen. Sondern die haben halt einfach gesagt, naja, man darf hier ab so und so einer Uhrzeit, darf man hier einfach nicht mehr stehen. Da ist es verboten, hier zu stehen. Und das hat mich echt so unfassbar genervt. Und dann musste ich tatsächlich von dort, also von Erwald, wieder zurück nach Garmisch fahren. Weil in Garmisch, da darf man halt einfach, nach deutschem Recht, darfst du ja einfach eine Nacht im Auto übernachten. Ja. Dann habe ich mich da auf so einen Platz gestellt, auf diese Straße, du kennst sie bestimmt, die von Garmisch Richtung Österreich geht. Die geht so durch so ein wunderschönes Tal. Und da gab es halt einen Platz, habe ich mich hingestellt. Was ich nicht so ganz gecheckt habe, das war genau zwischen einer Bahnstrecke und der Hauptstraße, die dahin geht. Also habe ich mich in den Defender gelegt und hatte zum Glück relativ viel warme Sachen dabei. Es war schon recht klar, okay, wird kalt. Ich wollte jetzt nicht mein Dachzelt aufklappen, weil das wäre dann halt noch ein bisschen auffälliger gewesen. Habe mich hinten reingelegt. Man muss gestehen, ey, diese ganze Nacht, jedes Mal, wenn irgendwie ein Auto an dieser Straße vorbeigefahren ist, dadurch, dass sie da durchballern, bin ich aufgewacht. Ja. Jedes Mal, wenn ein Zug vorbeigefahren ist, bin ich aufgewacht. Und zwischendurch bin ich auch einfach nur aufgewacht, weil mir meine Nasenspitze eingefroren ist. Also es war wirklich unfassbar kalt. Ich habe mich dann so in den Schlafsack rein, dann noch so eine Down-Decke oben drüber, die ich immer dabei habe. Und dann ging's so halbwegs. Aber es war echt so unfassbar kalt und ich habe echt, boah, gut gefroren, alles, was halsaufwärts war. Und dann bin ich am nächsten Tag dann eben früh morgens dorthin. Und das war geil. Ich bin mit dem Defender dort angekommen und dann kam der erste Camera Operator oder was mit einem kleinen Defender und dann kam der Art Director mit einem dritten Defender und dann hatten wir da echt so eine ganze Batterie an coolen Autos stehen. Und dann haben die ihre
Defender-Treff.
Defender-Treff, genau. Und dann haben die ihre Kamera ausgepackt und da habe ich mal kurz doof geschaut, weil die Jungs sind halt einfach mit einer 16mm Kamera angereist.
Ja, ich hab's gesehen, ey, krass.
Also halt Film, ja? Ich meine, wir filmen ja jetzt alle schon seit Ewigkeiten auf digital, aber auch beim Fotografieren geht ja der Trend so wieder so ein kleines bisschen zurück, wenn man so ein bisschen mehr künstlerisch unterwegs ist und so, dann gibt's ja schon auch immer wieder Leute, die irgendwie sich wieder mit Filmen beschäftigen. Und das Gleiche halt beim Video auch. Und das war auf alle Fälle krass. Einfach ein riesen Apparat an Kamera. Und das ist ja das, womit die so früher New World Disorder oder The Collective oder so gefilmt haben. Also damals war das so gang und gäbe. Und das ist halt einfach so ein krasses Gefühl, wenn du weißt, okay, da läuft einfach ein Film durch und du hast halt so und so viele Minuten. Also die sind für diesen Tag angereist. Einen kompletten Tag, wo wir filmen wollten, mit 14 Minuten Film. Also die hätten noch einen dabei gehabt, aber es war nicht der Plan, den zu benutzen. Ja? Also 14 Minuten, das heißt, es muss im Grunde wirklich jeder Shot sitzen, damit das am Ende passt. Ich meine, wenn wir filmen, dann filmen wir halt irgendwie wahrscheinlich 3 Stunden, um nachher ein 10-Minuten-Video draus zu machen. Und die filmen 14 Minuten, um nachher 7 Minuten davon zu benutzen oder so. Also es ist wirklich, das war richtig krass. Und vor allen Dingen dieses ganze Team, was da war. Also es war jetzt nicht so, okay, der Tobi geht halt jetzt irgendwie mit dem Dennis oder mit dem Philipp auf den Berg und die machen was, sondern es waren Behind-the-Scenes-Fotografin dabei, es war ein Behind-the-Scenes-Fotograf dabei. Es war der Art Director, dann der Produzent, dann war der erste Kamera-Operator, ein zweiter Kamera-Operator und ein, ich weiß gar nicht, was wir noch hatten. Ah ja, genau, und einer, der sich um die Technik gekümmert hat, weil wir mussten so eine Szene filmen, wo mein Defender von hinten mit dem Bike drauf auf dem Träger gefilmt wird, wie der so in die Berge fährt. Und das hat man nicht mit einer GoPro gemacht, sondern man hat einfach so ein riesen fettes Stahlrig an den Defender geschraubt. Ich habe die Bilder zwar schon mal gepostet, aber vielleicht haben wir die zur Veröffentlichung dieser Folge auf unseren Instagram-Kanal Hot Seats and Cold Brews. Und dann kann man sich das mal angucken. Ey, es war wirklich riesig. Das war so krass. Also die haben so verschiedene Rohre da dran geschraubt und. Also echt übel. Und es war aber echt total spannend, mit denen zu arbeiten, weil es halt so ein komplett anderes Arbeiten war. Also die sind natürlich normalerweise gewohnt, mit irgendwelchen Riesenproduktionen mit Models zu arbeiten und nicht unbedingt mit mit mir. So. Und also es war ganz cool. Wir haben halt erst so ein paar Szenen so einfach so steady gefilmt und dann sind wir auf den Trail gegangen. Und die waren unfassbar nett. Und was da richtig geil war, da war einer dabei, der hat dann einfach gesagt, ja, okay, wir stehen jetzt hier halt rum. Und der Einzige, der hier wirklich nicht müde sein sollte, bist du. Also komme ich dir immer entgegengelaufen und nehme dir dein Fahrrad ab. Und schieb das hoch. Und das, also ich habe da nicht nachgefragt, sondern das war für den so klar, dass er das macht. Und das war so geil, weil, ich meine, du weißt selber, ne, wenn du ein E-Bike den ganzen Tag den Berg hochschieben musst, dann ist es halt, irgendwann bist du halt einfach platt so. Ne? Ja, das ist. Und das fand ich super cool. Und mit denen war echt total, total nice. Und dann kam aber noch so ein FPV-Drohnenpilot. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, ah, okay, krass, das ist hier was anders, wie wir sonst arbeiten, weil der hatte gar kein Interesse daran, mit mir zu reden. Ich habe so gesagt,
sind so Nerds, oder?
Ja, nee, der hat dann einfach gesagt, ja, dann sprich halt zu den Produzenten oder sonst irgendwas. Also es war total schwierig, mit dem zu kommunizieren im Sinne von, also der war schon nett und so, aber sobald es ums Film ging, hat er gesagt, nee, pass auf, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, du fährst es und ich flieg dir hinterher. Und ich meinte so, ja, wir können ja irgendwie, also wenn du mir sagst, ich mach das ja hier hin und wieder mal, ja, wenn du mir sagst, ich muss dann und dann da sein, also ihr zählt mich über Funk ein und dann muss ich an diesem Punkt sein, dann kann ich das schon variieren. Also dann kann ich dann da sein. Und er hatte null Interesse, der hat dann aber gesagt, nee, mach einfach dein Ding, fahr da runter, ich flieg dir schon hinterher. Und hatte natürlich zur Folge, dass es dann ein paar Mal nicht geklappt hat.
We'll fix it in post, sagt man doch immer. We'll fix it in post.
Ja, genau, we'll fix it in post. Aber ja, das war echt so richtig interessant, wo du so merkst, ah ja, okay, krass. Ich meine, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir halt irgendwie so ein Team und da zumindest bei dem FPV-Drohnenfliegen, da warst du einfach wirklich Model, so nach dem Motto, mach das, wofür wir dich bezahlen, quasi.
Ja, und sonst halt die Klappe.
Und sonst halt die Klappe, genau, aber die anderen Leute, also die dann wirklich die 16mm Kamera bedient haben, die waren unfassbar nett und das hat auch richtig gut geklappt und waren wirklich schöne Erfahrungen, das mal gemacht zu haben.
Aber hast du mal rausgefunden, warum die auf 16mm gefilmt haben? Gab es da einen Grund?
Es ging tatsächlich einfach um den Look, dass der Look einfach viel, viel wärmer ist und ja, man da halt irgendwie ein ganz anderes Gefühl mit vermitteln kann, weil wir waren ja jetzt schon relativ spät im Jahr und die wollen aber, dass das halt ein bisschen sommerlicher ausschaut. Und da haben sie mir gesagt, das ist halt einfach besser, wie wenn man das jetzt in der Post einfach macht. Ja, ja, spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kommt natürlich erst irgendwann im neuen Jahr raus, aber war ein echt cooles Erlebnis und eben mit den Kameraleuten hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und die waren total nett. Also ja, ich lasse euch wissen, wenn's raus ist, das Video.
Ja, würde mich interessieren. Vor allem, da sind ja dann auch noch die ganzen Drohnenaufnahmen dazwischen und auf dem Trail und so, was ja dann nicht 16 mm ist und das müssen sie ja dann doch irgendwie Post-Production-mäßig in einen Look bringen, ne? Das ist ja also spannend. Aber ich finde es eine Entwicklung, die hat man ja, wie du schon sagtest, seit Jahren eigentlich schon, dass die Digitalkameras immer besser werden, ja, also immer farbechter, immer die Bilder immer schärfer und alles wird immer perfekter und eigentlich machen alle in der Nachbearbeitung dann immer, ey, lass mal so, dass es aussieht wie ein Film aus den 70ern. So, keine Tiefen, alles so ein bisschen bräunlich. Wo du denkst, ja, warum machen wir dann den ganzen Quatsch eigentlich? Aber ja, es ist immer der Zeitgeist das, was gerade nicht da ist, glaube ich. Ne? Also in den 70ern hätten sie sich wahrscheinlich gewünscht, man hätte so Digitalkameras wie heute. Und heute, wo du so hast, denkst du, ah, machen wir wieder wie in den 70ern.
Ja. Ja, das ist echt krass, ne? Wie ist das denn bei dir? Ich meine, du bist ja Fotograf. Interessiert dich das Thema Analogfotografie auch oder ist das nichts für dich?
Nee, total. Also ich habe ja leider viel zu wenig Zeit dafür, aber ich habe hier eine ganze Batterie an Mittelformatkameras stehen und da habe ich eine Zeit lang, haben wir da echt viel mitgemacht. Wie gesagt, momentan fehlt so ein bisschen die Zeit und auch das Geld. Ne? Da musst du einfach überlegen, wenn du mit Mittelformat fotografierst, da kostet einfach jedes Foto so 1,50 €. Und dann musst du es noch einscannen und ein bisschen bearbeiten und so. Und zum Entwickeln bringen, das ist ja auch nicht mehr Entwicklungsstudios in jedem Ort. Also wir haben in Düsseldorf, glaube ich, noch zwei, die Mittelformat entwickeln können. Also der Aufwand ist immens, aber ich finde es schon super, super reizvoll. Das macht schon Laune, weil auch, und das könnte vielleicht auch ein Grund sein bei diesen 16mm Dudes da, man macht sich viel, viel mehr Gedanken über das Bild, weil du hast halt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Wenn du digital arbeitest, dann hältst du einfach drauf und dann später guckst du am Rechner, was ist denn schön geworden. Und wenn du analog arbeitest, ist es eigentlich genau umgekehrt. Ne? Da musst du eigentlich die ganze Gedankenarbeit schon vorher haben.
Ja. Ja. Okay, nice.
Ja, aber jetzt, wo ich schon gehört habe, dass sie dir das Rad den Berg hochschieben, das wäre doch eigentlich ganz gut für dich, wenn du dann nächstes Jahr bei der Rampage startest, weil da kriegen die Leute das Rad ja auch hochgeschoben. Das bist du dann ja schon gewöhnt. Also ja, ein Teil Rampage-Erfahrung hättest du jetzt schon.
Definitiv, ja, auch so. Ich denke mal mit meinen Skills und so. Also, ich meine, du weißt ja, wenn wir unterwegs sind, dass ich immer der bin, der alle großen Sachen zuerst springt und dich dann darüber ziehen muss.
Ja, du sendest ja alles. Ja, ja, genau.
Und ich da ja gar keine Probleme mit habe, richtig große Sprünge zu machen. Also von daher denke ich mal, ist es gar kein Problem. Ne? Und ich sag mal so,
Tobi Zündung Wogon.
Durch den Run von Brandon Fairclough hat man ja gesehen, dass vor allen Dingen auch zählt, eine krasse Linie zu fahren und gar nicht so viel Tricks und so Kunsttouren auf dem Bike zu machen, dass das ja richtig gut bewertet wird. Also von daher würde ich sagen, bin ich das safe.
Ja, ja, krass. Also ich bin ja großer Rampage-Fan, weil ich war ja auch schon mal live vor Ort, du weißt das ja, glaube ich, habe ich dir bestimmt schon 10-mal erzählt. Im Jahr 2010 war ich mit der Maria da und ich habe fotografiert Und es war, also es ist schon ein Wahnsinns-Event. Das ist ja im Fernsehen sieht es ja schon crazy aus. Vor Ort ist es noch 10-mal krasser. Ja. Aber was mich eigentlich seit Jahren stört, ist ja dieses Judging, ne? Ich meine, ich weiß auch nicht, wie man es anders machen soll. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit Brent Fairclough's Run. Ich finde, jeder Sport, wo gejudged wird, ist irgendwie scheiße am Ende. Es gibt immer unzufriedene Gesichter. So. Und ich wüsste ja auch nicht, wie man das auflösen kann. Aber also gerade Beispiel Brandon Fairclough ist ja jetzt beispielhaft dafür, dass, ich meine, der hat gewonnen im People's Choice Award. Ja, die ganzen Zuschauer an den Monitoren haben gesagt, das war jetzt der geilste. Und dann wird er einfach mal Elfter.
Ja, das ist komplett crazy.
Ja.
Was ich halt echt irgendwie krass finde, ich meine, das ist ein Big Mountain Event und das schaut schon alles krass aus, aber ich finde, mittlerweile kann man zwischen so einem Rampage und so einem Joyride oder so gar nicht mehr so viel Unterschied sehen. Klar, ich meine, das ist alles ein bisschen anders geshaped und die Leute müssen das bauen, aber ich finde trotzdem irgendwie so diese, ja, also diese ganze Trickserei, das ist natürlich beeindruckend, aber das ist irgendwie, finde ich, nicht das, worum es bei Rampage gehen sollte. Und ich finde gerade so ein Fairclough, der schafft es halt einfach, ja, schon auch irgendwie Tricks zu machen, aber vor allen Dingen halt eine super krasse kreative Line zu fahren, wo du halt merkst, der Typ kann richtig, richtig Rad fahren.
Und ja, 100%.
Und das finde ich halt einfach schade. Ich meine, ich weiß nicht, wie du so das mit dem Gewinner siehst, hier mit Brandon Semenuk. Wie fandst du den Run?
Also ich fand den schon gut. Ich fand es auch extrem schwierig zu judgen, weil er ja vorher der Simon Gottschalk ja auf 1 war.
Ja.
Und der hatte ja auch einen extrem guten Run. Und beide Runs waren auch noch auf verschiedenen Lines und mit verschiedenen Tricks. Und dann wird es für so Judges ja wirklich nahezu, also aus meiner Sicht wird es nahezu unmöglich, das zu judgen. Wenn jetzt beide dieselbe Line fahren und ungefähr dieselben Tricks machen, dann ist es einfach oder einfacher. Aber so war es ja wirklich hardcore. Und ich hätte es dem Simon Gottschalk einfach mal total gegönnt.
Voll.
Brandon Semenuk ist ja so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Und ich glaube, er hat es ja auch im Interview selbst gesagt, so ihm ist es eigentlich förmlich Latte. Er wollte einfach nur noch mal da runterfahren.
Ja.
Und ich glaube, der war selbst auch ratlos. Ne? Er hätte sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf 1 gesehen oder auf 2 oder auf 3. Also es ist voll schwierig. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan von solchen Formaten, weil es ist einfach, es ist immer für Enttäuschung. Ich habe auch in den Foren dann danach sogar noch gelesen, weil ich wollte mal so rauskriegen, wie hat das so die Menge gesehen? Aber auch da gehen die Meinungen ja so auseinander. Das sind natürlich dann direkt so Verschwörungstheoretiker unterwegs, die sagen, ja, muss ja Amerikaner oder Kanadier sein, um da zu gewinnen.
Ja, muss weiß ich nicht. Red Bull irgendwie Athlet gewinnen bei einer Red Bull Rennpage.
Muss Red Bull trinken. Ja, aber das ist ja eh so ein Forenproblem. Da ist immer ganz viel Meinung, aber relativ wenig Ahnung. Also, aber es ist ja.
Findest du?
Es ist ja trotz. Ja, also manchmal schon. Zumindest in Themen, wo ich glaube, wo ich mich gut auskenne, da fällt mir es dann auf. In anderen fällt es mir nicht auf. Ja. Aber
ich muss sagen. Ich
fand den Event cool zum Gucken, aber ich gebe dir recht, Brandon Fairclough, das war für mich auch so der geile Big Mountain Run und den hätte ich auf jeden Fall unter den Top 3 gesehen.
Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich finde eigentlich den Winning Run von Semenuk wirklich richtig, richtig gut und es kann schon sein, dass der vom Simon halt mehr Tricks drin hatte. Ich finde, was aber beim Brandon immer dazu kommt, ist, der hat einfach so einen geilen Fahrstil. Und das wirkt immer noch so ein bisschen, und das ist gefühlt was du ja nicht so richtig trainieren kannst, weiß ich nicht, aber egal auf welchem Video du den siehst, das schaut einfach immer so insane aus, also der hat einfach ein, ja, keine Ahnung, das schaut immer gut aus und ich finde, das macht dann schon noch da den Unterschied und von daher finde ich es eigentlich gut, dass vielleicht nicht der Run mit den krassesten Tricks gewonnen hat, sondern wirklich das, wo du so denkst, so, Alter, das schaut so geil aus, also es ist wirklich.
Ja, ist so. Also man kann ja auch in der Historie der Rampage, ich fand damals hier G. Etherton, ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat in dem Jahr oder Zweiter wurde, bin ich mir nicht mehr sicher, aber der hat ja einen Run runtergemacht wie kein anderer, das war ja mehr so ein Downhill-Rennen.
Ja.
Der ist den Berg ja runtergehämmert wie ein Bekloppter und ist Dinger gesendet, die kein anderer gesendet hat und ist quasi trickfrei aufs Treppchen gefahren. Und das finde ich dann auch cool, dass die Judges sowas gutieren. Aber ich hatte dies Jahr das Gefühl, du musstest Tricks raushauen, um überhaupt da in den Top 5 vorkommen zu können.
Ja, das war wirklich ein bisschen schade. Und ich meine, man muss jetzt sagen, ne, also selbst Brent Faerkler, ich meine, der hat halt einfach einen Backflip über dieses Riesengap gezogen. Also es ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, dass der Run ist trickfrei, ne? Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, da mit dem Run ist auch keiner so richtig zufrieden, da wo der gelandet ist. Und das fand ich total interessant. Ich habe mir dann nochmal so das Highlight-Video angeschaut und da ging es halt wirklich so von 10 an runter, ja. Also irgendwie Platz 10, ne? Dann kam irgendwie dein Teamkollege Carsten Storch, glaube ich, auf 7, ne? Und dann ging es so weiter.
Der fährt nicht mehr für Rocky, aber ist egal.
Ehemaliger Teamkollege, ja, anyway.
Ja.
Und dann kam so Top 3 und kurz vor Top 3 haben die halt noch den Faerkler ran reingemacht. Also so komplett aus. Und da habe ich so gedacht, ja, aber genau so wäre es eigentlich gewesen. Ja, also genau so hätte es gejudged werden müssen. Und wahrscheinlich weiß das auch jeder. Und warum das jetzt so ist, ja, I don't know, aber das ist echt so ein bisschen schade. Und vor allen Dingen, was ich halt spannend finde, das sitzt auch eigentlich schon die Kernkompetenz und judged, oder? Also es sind ja jetzt schon Leute, die eigentlich einen Plan haben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade.
Ja, ich würde ihnen den Plan jetzt auch nicht absprechen wollen. Die haben ja, denke ich, auch ganz klare Kriterien irgendwie vorgegeben und die unterhalten sich auch da oben und können sich Replays angucken und so weiter. Aber man merkt ja die Unsicherheit auch, wenn die Judges sich nach dem Event in der Öffentlichkeit rechtfertigen. Also ich glaube hier, der Schley hat ein Video gemacht, der Darren Barraclough hat ein Video gemacht, wo sie alle ihr Judging explainen. Und wenn du dein Judging schon explainen musst, dann wird es zu wild. Also vielleicht kann man ja noch Judges für die Judges machen. So, wer war der beste Judge?
Ja, ich weiß nicht. Also, dafür gibt es ja People's Choice.
Dafür gibt es People's Choice. Das hat Brandon Faerkler auch gewonnen, fand ich super. Aber es war wie in der Schule schon, weißt du, wenn du einen Deutschaufsatz schreibst, bist du der Meinung, der war geil und dann sagt die Lehrerin, nee, war nur eine 4. Hm. Ach, was willst du da machen? Und bei Mathe gibt es keine Diskussion. Deswegen bin ich auch.
Wobei ich, also ich habe das Gefühl, auch bei Mathe, da ich hatte immer schlechte Judges.
Du hast schlechte Judges?
Ja.
Du hast so dicke Finger auf dem Taschenrechner unter der Schulbank.
Ja, richtig.
Hast dich immer vertippt. Ja, ja, aber da gibt es halt keine Diskussion. Wie beim Downhill, da gibt es ja auch keine Diskussion. Oder bei allen Events, bei allen Sportarten, wo es um Zeit geht. Ne? Da ist einfach eine Zeit. Ja, da hast du vielleicht Pech mit dem Wetter oder so, aber mehr gibt es da nicht.
Aber da ist schon auch wieder lustig. Ich meine, es gibt ja jetzt einfach ein Spiel, wo halt relativ klar ist, okay, es gibt so einen Ball, es gibt so zwei Tore. Und da sind halt 20 Leute auf dem Feld und der Ball muss entweder in das eine Tor oder in das andere. Aber da wird ja mittlerweile auch gejudged. Da gibt es ja auch ein VAR beim Fußball und man denkt so, ah krass, was machen die eigentlich beruflich so? Weil das ist ja, und von daher, da sieht man ja, selbst in so einem krass überbezahlten, super bekannten Sport, selbst da ist es halt irgendwie schwierig und es gibt halt einfach unfassbar viele Fehler. Und deshalb, ich glaube, da können wir uns dann, es ist dann immer schade, aber naja, es ist, ja, nächstes Jahr ist vielleicht wieder anders, aber ich fand es auf alle Fälle wieder interessant zu sehen. Ich fand, dieses Jahr gab es mehr Stürze, es gab auch mehr schlimme Stürze. Die letzten Jahre hatte ich so das Gefühl, also vor vielen Jahren hatte ich immer so das Gefühl, ach krass, man kann hier eigentlich nicht zuschauen, weil es kommt einer von 5 kommt unten an und die anderen gehen irgendwie ins Krankenhaus. Dann hat sich das total gebessert, dann war es, ich meine, in den letzten Jahren ist ja eigentlich kaum was passiert oder wenig passiert und jetzt war aber wieder so eine Rampage, wo es viele Stürze gab, ne? Ich meine, das mag vielleicht am Wind liegen oder whatever, aber ich habe dann immer echt so ein bisschen Schwierigkeiten zuzuschauen, weil ich so denke, man sieht hier dabei, also man ist live dabei, wie sich die Leute verletzen und das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade.
Ja, stimmt. Und es gab auch Jahre, da sind die hingefallen, aufgestanden, haben sich den Staub abgeklopft, weitergefahren. Das ist auch weniger geworden. Also irgendwie.
Ja, gut, wenn du aus
ja
so einer.
Mehr in letzter Zeit, der Boden wird härter. Also ich fand auch der Einschlag von Cameron Sink, der war ja, also auf den ersten Blick finde ich, sah der gar nicht so schlimm
so
aus, ultra krass wild aus. Mhm. Und dann ist der einfach doch so hart verletzt. Das hat mich sehr gewundert, muss ich sagen.
Ja. Also das. Man muss halt immer wieder irgendwie gucken, ja, wie cool ist es. Ich finde das Event irgendwie schon sehr cool, aber ja, ist schon auch riskant und ich glaube auch einfach, wenn du aus so einem Double Backflip über einen Canyon rauskommst, da ist dann auch schwierig, sich den Staub abzuklopfen, sondern dann scheppert es halt einfach. Ne?
Ja, aber ist schon so, wie du sagst, ich hab die Rampage zusammen mit meiner größeren Tochter geguckt so und die saß neben mir, die hat sich so an meinen Arm geklammert, also da kam Star Wars und Flucht der Karibik nicht mit, also das fand ich schon auch sehr aufregend.
Ja, okay.
Die hatte auch Angst, dass die sich alle wehtun.
Ja. Ja, die hat sich so an deinen Arm geklammert, wie ich das mache, wenn wir einen Trackwalk auf irgendwelche einer Sprungstrecke machen, ne?
Ganz genau so ähnlich, kannst du dir das vorstellen.
Sehr schön. Ja, während du noch irgendwie schön in Südfrankreich rumgehangen bist, habe ich hier mal unsere Fahne hochgehalten, mein Bock auf Ballern-Event bei MTB.
Ja, News. Schade, den habe ich verpasst, ja, das ist
ärgerlich. Das war wirklich wieder richtig cool. Es war vor allen Dingen mal trocken, es hat trockene Trails gehabt. Und eins muss man sagen, also erstmal ist, finde ich so, also das, was wir vielleicht schon ein paar Mal auch hier besprochen haben, dass diese Szene manchmal so ein bisschen, ja, gefühlt zu professionell wird und dadurch sehr unprofessionell wird. Und dieser Vibe irgendwie hin und wieder mal verloren geht, da muss man sagen, das ist bei diesem Event überhaupt gar nicht so. Und das ist einfach immer noch ein super, super schönes Event. Vielleicht kurz erkläre ich mir, wir haben das jetzt hier schon ein paar Mal besprochen, aber das ist ein Event, wo MTB News einfach viele von ihren Partnern, viele Leute aus der Szene, viele Entscheider in der Mountainbike-Industrie einlädt und alle gehen gemeinsam Radfahren und danach gibt's was Leckeres zu essen und man steht einfach danach noch viel beieinander und unterhält sich einfach so darüber, was so abgeht. Und ich liebe dieses Event, es ist wirklich total schön und ich bin total froh, dass Thomas mich da jedes Jahr zu einlädt, weil ja, es macht einfach unfassbar Spaß. Und die letzten Jahre warst du ja auch immer mit dabei und dieses Jahr nicht. Aber ich muss sagen, du hast wieder wirklich was verpasst. Also Trails, mega cool. Und danach auch so dieses ganze Zusammenkommen und miteinander quatschen war auch richtig cool. Also hat Spaß
gemacht. Ja, also wenn das Tiefdruckgebiet einen Tag früher nach Frankreich gekommen wäre, hätte ich es geschafft. Aber so ging der Familienurlaub vor. Und ja. Ich musste auch mit dem Thomas nochmal reden, der kann das nicht in die NRW-Herbstferien packen, also es geht nicht. Also,
nee, alleine wegen dir halt, ja, das finde ich auch.
Ja,
also,
ja, natürlich.
Ich finde, man sollte den Termin erst mit dir absprechen und dann weiter kommunizieren an andere.
Unbedingt, ja, da bin ich dafür.
Genau. Also das war richtig schön und hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch echt viele Leute wieder getroffen, die
mit dir eigentlich gar nicht mehr reden wollen.
Richtig, genau, die eigentlich mir gar nicht, nee, im Gegenteil, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und wo es wieder richtig Spaß gemacht hat, mal wieder mitzureden und mal hören, wie es so geht und so. Und auch nochmal so ein bisschen so einen Blick auf die Bike-Szene zu bekommen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es im nächsten Jahr da weitergeht, weil ja, grundsätzlich, ja, ist es schon noch schwierig, glaube ich. Und 2025 wird doch noch ein relativ toughes Jahr.
Ja, also die Wolken am Horizont verdunkeln sich wieder, den Eindruck hat man ja. Also Anfang des Jahres waren ja viele optimistisch, dass die Talsohle schon im Herbst 24 durchschritten ist, aber ich glaube, da spricht keiner mehr von oder die wenigsten.
Nee, also das ist leider wohl wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich allen so schlecht geht oder ob manche dann auch sagen, okay, die sagen alle, denen geht's schlecht und dann, ja, dann sagen wir das doch auch und jammern auch ein bisschen rum, dann müssen wir nicht so viel Budget ausgeben oder so. Keine Ahnung, weiß nicht, ob es wirklich allen so schlecht geht, aber das ist schon krass, das würde mich mal interessieren. Wir müssen mal überlegen, wen wir hier einladen können, um der wirklich so ein Industrie-Insider ist.
Umfassenden Einblick hat.
Genau. Müssen wir mal Gedanken zu machen, weil ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wo man einfach mal drüber reden kann. Auch woran das liegt, weil ich sag mal so, dass die viele von den Rädern, die halt irgendwie während Corona da zu viel geordert worden sind, die sind jetzt ja trotzdem weg. Also woran liegt es, dass es halt immer noch nicht so richtig richtig losgeht? Und ja, was haben wir da zu erwarten? Können wir uns ja mal einfach Gedanken zu machen.
Ja, ich glaube, A, sind die Räder nicht weg. Also viele stehen ja auch noch rum. Und dann ist ja auch eine ganz allgemeine Konsumzurückhaltung in allen Bereichen, ne? Weil die Krisen und so weiter. Ich kriege es jetzt gerade mit, Freunde von uns, die wollen sich auch einen Camper oder einen Wohnwagen kaufen. Und also da geht es gerade so ein bisschen los wie in der Bike-Branche. Auch so Preisverfall und die Dinger werden reduziert. Wurde vor 2 Jahren, denen das Geld noch in den Laden tragen musstest. Und dann haben die gesagt, nee, das reicht nicht, da kriegst du nichts für. Ja. Also die goldenen Zeiten da sind auch vorbei. Und wir haben ja letztes Jahr uns noch einen neuen Camper gekauft bei der Firma Roadfans. Das ist ja so ein Riesenverleiher. Die haben, weiß ich nicht, wie viel 1000 Fahrzeuge laufen und verkaufen die halt auch. Die haben jetzt gerade Insolvenz angemeldet. Also auch in der Branche stehen die Zeichen nicht gut.
Naja.
Ja.
Mal gespannt, ey. Mal gespannt, wie das weitergeht. Und da sollten wir gesondert nochmal eine Folge zu machen.
Unbedingt. Aber grundsätzlich bleibe ich sehr optimistisch, weil Radfahren ist einfach so ein Zukunftsthema grundsätzlich. Also jetzt nicht nur das sportliche Mountainbiken, sondern überhaupt. Also da wird langfristig kaum Weg dran vorbeigehen und deswegen geht das da vorwärts. Irgendwann geht das wieder vorwärts.
Ja.
Gut.
Eine letzte Sache habe ich noch. Ich habe danach, bin ich dann noch zu unserem gemeinsamen Partner TRP gefahren und habe die das erste Mal besucht. Ich glaube, du warst schon ein paar Mal da, ne?
Nee, auch nicht, nee.
Ach nicht?
Also okay. In Taiwan war ich, aber nicht in Hasloch.
Ja.
Hasloch.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass Taiwan mehr auf dem Weg liegt, wie Hasloch.
Nee, aber da gibt es wahrscheinlich mehr zu gucken.
Ja, nee, tatsächlich. Es war ganz interessant, das mal zu sehen, wo die in Deutschland ihr Office haben und was da so ist. Und ich durfte schon ein paar neue Prototypen anschauen und so. Das ist richtig cool. Die haben ja alle meine Sachen da geserviced und das ist halt echt nice, dass du halt da hinkommen kannst und die stellen alles nochmal richtig ein und machen nochmal alles. Also das ist war wirklich, wirklich cool und ich freue mich auf die neuen Produkte und bin gespannt, wann wir die mal fahren können.
Ach, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also das nächste Mal müssen wir da gemeinsam hin, weil auch diese ganze Region, die ist zwar, also für mich gefühlt am Arsch der Welt, aber man soll da echt gut Radfahren können und das wäre doch mal was wir gemeinsam machen können.
Ja, man kann auch, ist super. Da waren wir auch schon öfters mit dem Mountainbike-Magazin zum Testen und Fotografieren. Das ist eine gute Region, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Super.
Sehr
gut. Was steht sonst so an bei dir? Hast du noch was auf dem Zettel die Woche?
Ja, diese Woche habe ich so kleinere Sachen irgendwie und dann geht's für mich, wir haben ja das lange Wochenende, und dann geht's für mich am Donnerstag nochmal nach Italien. Und wir werden irgendwie nach Südtirol fahren und da einfach ein bisschen nochmal Sonne tanken und eine gute Zeit haben. Und wahrscheinlich geht's auch wieder nach Cortina, da wo du mich influenced hast, als wir das letzte Mal da waren. Von daher freue ich mich auf alle Fälle drauf. Und bis dahin.
Aber ich glaube, Radfahren ist da nicht mehr, oder?
Ja, es ist schon noch recht sonnig. Also man könnte immer noch Radfahren, aber die Lifte haben halt zu.
Ja,
aber
ja.
Wir gehen wahrscheinlich auch eher so zum Wandern hin. Aber wird cool. Oder wird sicherlich cool. Aber im Moment ist es auch so, dass unsere Home-Trails, die sind gerade wieder in so gutem Shape und der Boden ist so unfassbar gut. Also sobald ich jetzt hier auflege, geht es für mich auch schon wieder auf die Trails, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, man muss das jetzt nutzen und alle Sachen, die irgendwie, oder alle Aufgaben, die irgendwie drin sind, die verschiebe ich jetzt auf die nächsten Tage oder Wochen, weil ich so denke, ey, solange wie hier noch geiles Wetter und Sonne ist, muss ich das nutzen und muss möglichst viel Zeit am Rad verbringen.
Ja, genau. Das ist gut. Also ich hab gerade gar keine Zeit, weil 2 Wochen Ferien sind hinter mir. Der Schreibtisch liegt voll. Dazu bin ich Mittwoch nochmal in Belgien zum Trailrunning fotografieren. Auch neue Sportart, die ich für mich entdeckt habe, zumindest zum Fotografieren. Ich hasse ja Laufen. Ich hasse ja nichts mehr wie Laufen.
Ja, oder spazieren gehen.
Das ist das Ineffizienteste von der ganzen Welt. insofern werde ich jetzt nicht zum Radfahren kommen, aber hier ist auch nicht mehr so tolles Wetter, es ist grau in grau und deswegen ist es auch nicht so schlimm. Ich war gestern nochmal in Hagen mit dem Elmar und deswegen, ich bin genug gefahren die letzten Tage, jetzt wird hier mal wieder ein bisschen geplackert.
So nämlich, muss ja auch, ne?
Also.
Ja. In diesem Sinne, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein paar gute Tage, ein paar gute Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, so machen wir das. Gute Zeit hier und wir hören uns. Tschüss, Tobi.
Tschüss, ciao, ciao.